Stell dir vor, du hast ein Auto. Manche haben auch ein Auto, andere nicht. Und du bist mit diesem Auto alleine nachts um 3 Uhr auf einer einsamen Landstraße unterwegs. Du hast das letzte Dorf verlassen, da ist einfach nichts mehr. Nur noch Mais und Wiesen und einfach gar nichts mehr. Und plötzlich taucht vor dir eine rote Ampel auf. Und du hältst an dieser roten Ampel an und die springt nicht auf grün. Du schaust auf die Uhr, 30 Sekunden, 45 Sekunden, eine Minute, gell? Kein Mensch, keine Autos, nicht mal ein Fuchs, gar nichts, gar niemand, nur du und die rote Ampel. Und dahinter geht die Straße weiter. Kleine Umfrage. Wie wirst du reagieren? Ich sage euch mal die drei Möglichkeiten, auch online, ihr könnt gerne in den Chat reinschreiben, die ihr habt, und dann frage ich es ab. Also Möglichkeit 1 wäre, ich check, ob da ein Blitzer an der Ampel hängt und ob Verkehr kommt, und dann fahre ich drüber. Möglichkeit 2 wäre, ich warte einfach. Ich warte einfach, weil man an der roten Ampel wartet. Und Möglichkeit 3 wäre, ich drehe um. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich drehe um und suche mir einen neuen Weg, um von A nach B zu kommen. Also, wer von euch wäre A? Oha, also, so viel zum Thema Christen und sich an Regeln halten. Wer wäre bei B? Ah ja, okay, ihr dürft, das muss man sich nicht schämen, das ist was Gutes, ja? Okay, ich sehe schon und ich bin überrascht, dass... Ich hätte das eher weiblich. Oh, Entschuldigung. Das war ein Versprechen. Weiblich gedacht, dass da so viele Männer auch so korrekt sind. Sehr schön. Entschuldigung, das war nicht so gemein. Und, also wir können uns auch einigen, dass ich jetzt aufhöre. Und ich hoffe, es wird besser jetzt. Und jetzt die C. Wer dreht um? Ah ja, die gibt's auch. Okay, da gibt's, das sind nur Männer. Ne? Eine Frau dreht auch um. Okay, sehr schön. Ja, es, die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen, ist eben unsere Haltung zur Ordnung. Unsere Haltung zur Ordnung. Ich habe mich hier schon offenbart und vor kurzem war es noch schlimmer. Da bin ich wirklich über mich selbst erschrocken. Ich habe unsere Tochter, eine unserer Töchter, die ist 16 Jahre alt, die habe ich nach Überlingen gefahren. Und wer die Strecke kennt, weiß, das ist ja eine Kaskade an Kreisverkehren, die man da durchfahren muss. Und ich bin ein bisschen blinkfaul. Ich habe mir das irgendwie abgewöhnt. So. Und fahre dann da von einem Kreisverkehr zum anderen. Und dann dreht sie sich zu mir um mit 16 und sagt, Papa, wie wäre es eigentlich mal mit Blinken? Und warum blinkst du eigentlich nicht und fährst da nur so durch? Und dann habe ich ihr erklärt, warum ich nicht blinke, warum es Sinn macht, nicht zu blinken, gell? Und das macht ja, und habe ihr dann da die Geschichte von der Ampel am Wald erzählt, und sie schaut mich nur so an und ich denke, Mann, oh Mann, jetzt bin ich 48 Jahre alt, gell? Und erkläre meiner 16-jährigen Tochter, warum es keinen Sinn macht, sich an Regeln zu halten. Geht's eigentlich noch? Und ihr Blick hat alles gesagt, ich habe mich für einen Moment wirklich sehr geschämt. Weil ich verstanden habe, was ich schon lange weiß, es geht ja gar nicht darum, dass man nicht erwischt wird. Es geht am Ende darum, sich ein verlässlicher Verkehrsteilnehmer zu sein. Jemand zu sein, auf den die anderen sich verlassen können. Es geht nicht um mich, um meine Freiheitsliebe. Es geht ums große Ganze, dass das funktioniert. Heute Morgen, als wir hergefahren sind, da ist unsere andere Tochter gefahren. Plötzlich bremst jemand aus heiterem Himmel vor uns, mitten auf der Straße, auf der Landstraße. Es war sauknapp. Ich war eine halbe Stunde lang noch richtig innerlich erschrocken, aufgewühlt. Gell? Einfach, weil man sich auf diesen Verkehrsteilnehmer nicht verlassen konnte. Der bremst einfach so, einfach so. Gell? Das war für mich nochmal eine Illustration, wie wichtig es ist. Es geht im Straßenverkehr nicht um mich, ob mir das gefällt, die Regeln oder nicht, ob ich das einsehe oder nicht. Und es geht am Ende auch nicht darum, ob Gefahr droht, erwischt zu werden oder nicht, sondern es geht um was Größeres. Es geht darum, dass ich mich in eine höhere Ordnung einfüge, dass ich das Wir über das Ich stelle. Das war die Lektion, die ich da gelernt habe und heute Morgen noch mal ganz intensiv. Wir sind ja aktuell in einer Predigtserie, die sich mit dem ganzen herausfordernden Themenkomplex Kirche und Staat, Christsein, Leben in einem Staat beschäftigt. Deshalb wird die Predigt auch nicht ganz super kurz werden. Gell? Man kann natürlich immer rausgehen, ist kein Problem. Hier gibt es keine Gesetze, dass jemand zwingt, hier drin zu bleiben. Gell? So viel vorab sei gesagt. Ein super komplexes Thema. Als Christen, Menschen, die sich zu Jesus bekennen, glauben wir, dass Jesus unser König ist, dass der uns entgegenkommt und dass wir auf ein kommendes Reich zugehen. Aber wir leben auch jetzt in dieser Zeit, wir leben jetzt auch in diesem Staat, wir leben in diesem Land, wir leben auch in einem gegenwärtigen Reich. Und wie gehen wir damit um? Wie leben wir, wie gestalten wir Glauben und Christsein in einem Staat, in unserem Staat, in unserem Land? Das ist die Frage, die uns beschäftigt und die uns hier auch, und mich und Thomas letzten Sonntag war sie auch spürbar, sehr, sehr umtreibt. Uns allen leuchtet ein, wenn im Straßenverkehr sich jeder verhält, wie er gerade Lust hat, gell, wie er Bock hat, wenn es keine Regeln mehr gibt oder sich keiner mehr dran hält, das ist ein völliges Desaster. Ich habe es ja vorher ausführlich angeführt und ich möchte hier noch was sagen. Kreisverkehre gehen aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Man fährt immer gegen den Uhrzeigersinn, das macht gar keinen Sinn. Ich würde viel lieber im Uhrzeigersinn fahren, gell? Aber wenn ich das umsetzen würde, wäre das Chaos perfekt, gell? Wenn es keine Ordnung mehr gibt, wenn jeder tut, was er will. Und dasselbe gilt, und jetzt sind wir auf einer ganz anderen Ebene, auf der Ebene des Staates und der Obrigkeit auch, gell? Wenn es keine Ordnung gibt, gell? Wenn es keine staatliche Ordnung mehr gibt, ist es ein desaströser Zustand. Ich habe einen Freund, der ist in Russland aufgewachsen und ich hatte ein echt langes Gespräch darüber, weil es mir sehr interessiert hat, wie das war, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Wenn es keine staatliche Macht mehr gibt, wenn es keine Ordnung mehr gibt, gell? Wenn niemand mehr für Recht und Gesetz sorgt. Und er hat mir das beschrieben und das hat sich richtig beklemmend für mich angefühlt. Gell? Wie schnell sich mafiöse Strukturen bilden. Wie schnell normale Kinder, Frauen, normale Bürger in Gefahr sind, in Lebensgefahr, weil es einfach niemand mehr gibt, der dafür sorgt, dass die Menschen geschützt sind, wenn es keinen Konsens mehr gibt, was richtig und was falsch ist. Das hat mich sehr erschreckt und ich habe verstanden, lieber eine schlechte Ordnung als gar keine Ordnung. Lieber eine schlechte, nicht so gute, nicht so gut funktionierende, vielleicht auch ideologisch nicht so reine Ordnung, aber lieber eine Ordnung als keine Ordnung. Lieber einen Staat, lieber einen schlechten Staat als keinen. Und wir haben ja einige sogenannte Failed States auf der Welt. Ich bin mir sicher, diese Menschen würden sehr gerne ihre Situation gegen Bürokratieprobleme und längere Arbeitszeit und alles Mögliche eintauschen, mit was wir uns so rumschlagen im Moment. Interessanterweise beschreibt uns sogar die Bibel mal eine Phase, als das Volk Israel, wenn man so will, auch ein Failed State war. Im Buch der Richter kann man das nachlesen. Richter, Kapitel 19, 20 und 21. Das ist erschreckend, das zu lesen. Und das endet, also das ist wie wenn jemand einen Strich drunter zieht unter diese drei Kapitel und dann als Fazit endet das so. In jener Zeit gab es noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Da gab es keine Ordnung, da gab es keine Regeln. Jeder hat sich so verhalten, wie es ihm für richtig erschien. Und dann liest man diese drei Kapitel und man denkt, das darf alles nicht wahr sein. Eine Dynamik, eine Spirale der Gewalt, eine Eskalation, atemberaubend in drei Kapiteln. Das Ganze geht los, jemand haut seine Frau ab, das ist eine Nebenfrau, und dann macht er sich auf den Weg und kann die Frau wieder überreden, mit ihm mitzukommen. Und sie müssen in einem Dorf irgendwo Zwischenhalt machen. Und in diesem Dorf ist so ein Mob, der nachts da wahrscheinlich besoffen an die Tür klopft und irgendwann gibt er halt die Frau raus und als er morgens aufsteht, liegt die Hände seiner Frau liegen auf der Türschwelle und er sieht, die Frau ist tot vergewaltigt, gell? Vergewaltigt bis zum Tod. Und weil es keinen König gibt, gell? Weil es niemand gibt, der da irgendwie für Recht sorgt, zerschneidet er die Frau in 12 Stücke und schickt die an alle 12 Stämme. Die einzelnen Stücke und beschreibt, was da passiert ist. Und es führt zu einem riesen Aufstand. Die ganzen Stämme sammeln sich und gehen auf einen Stamm los, auf den Stamm Benjamin. Und am Ende löschen sie diesen einen Stamm fast aus. Zack, zack, das eskaliert immer weiter. Bei den Soldaten oder bei diesen 11 Stämmen stellen sie fest, eine Stadt macht nicht mit. Die ziehen in die Stadt, töten alle Männer, dann wieder zurück. Am Ende müssen sie nur Frauen rauben, weil sie am Ende merken, wir haben jetzt fast diesen Stamm ausgerottet, Benjamin. Es gibt keine Frauen mehr und wir möchten aber, dass dieser Stamm irgendwie weiter besteht. 3 Kapitel ohne Ordnung und fast ein ganzes Volk wird ausgelöscht, weil jeder für Recht sorgt, weil die Blutrache überhand nimmt, weil die Gewalt komplett eskaliert. Das finde ich richtig wild. Und es zeigt mir, lieber eine schlechte Ordnung, eine unbefriedigende Ordnung, vielleicht auch in Teilen ungerechte Ordnung, als keine Ordnung, als keinen Staat, als völlige Anarchie oder völlige rechtsfreier Raum, wo niemand mehr ist, der für Recht sorgt. Ich erinnere mich noch gut, wie meine Großmutter mir berichtet hat von der Phase, als das Nazi-Deutschland sich zurückgezogen hat und die Franzosen vorgerückt sind. So, da war ja auch so eine Phase, so ein rechtsfreier Raum. Da ist viel Blut geflossen, viel Schlimmes passiert, genau in dieser Phase, im Übergang von einer Macht auf die andere. Also lieber eine schlechte Ordnung als gar keine Ordnung. Und jetzt gehen wir zu einer schlechten Ordnung. Wir springen jetzt ins Jahr 57 nach Christus und zwar in den römischen Staat, das römische Imperium. Und ihr seht hier noch das Symbol für den Senat und das Volk vom römischen Staat, aber das hatte im Jahr 57, 58 nach Christus nichts mehr zu melden. Da gab es nur einen Kaiser Nero, der Imperator. Er war der Alleinherrscher, er war der König, später Gott vom Römischen Reich. Er war der alleinige Bezugspunkt, er war das vitale Zentrum. Es ging nur um ihn, er war der Bestimmer von diesem Imperium, von diesem römischen Imperium. Das war kein Rechtsstaat, das war auch kein Staat, der überhaupt einen Anspruch auf Gerechtigkeit hatte. Und wenn Gerechtigkeit, dann nur für römische Bürger. Da gab es den Adel, dann gab es die römischen Bürger, dann gab es alle anderen, die Barbaren und sonst so, die Bürger zweiter Klasse. Und dann kamen die Sklaven. Ein Drittel des römischen Imperiums waren Sklaven. Menschen ohne Rechte. Menschen wie Kommoden und Betten und Schuhschränke. Menschen ohne wie Besitz. Die konnte man verkaufen, kaufen mit denen, konnte man tun und lassen, was man wollte. Das war das Staatssystem, in dem die frühe Kirche entstanden ist. Und genau da schreibt der Anführer, der Gründer, Start-up-Kirchengründer Paulus, schreibt folgendes, Römer Kapitel 13. Und ich habe darüber noch nie gepredigt, aus gutem Grund, weil es mich extrem herausfordert. Also nach fast 24 Jahren als Pastor Premiere predigt über Römer 13. Und Paulus schreibt an die Christen von Rom, also mitten ins Zentrum, mitten da, wo der Kaiser sitzt, wo der Nero sitzt. An die hat sich so eine Gemeinde gebildet, keine Ahnung wie groß, die Christen sammeln sich da. Und er schreibt ihnen vermutlich aus Ephesus einen Brief. Und in diesem Brief schreibt er ihnen Folgendes. Alle, sagt er, alle sind alle, gell? Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Gell? Ihr müsst euch den Trägern der Staatsgewalt unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Jetzt haben wir diesen römischen Staat. Und der Paulus haut raus, alle, die da Macht haben, sind von Gott eingesetzt. Polizisten, Zöllner, Richter, ich weiß gar nicht, ob es sowas gab, ich glaube schon, Senatoren, Militärangehörige, alle, die Macht haben, haben diese Macht von Gott. Jetzt kann man das mal auf uns übertragen. Alle, die Macht haben in unserem Staat, gell, Polizisten, Ministerinnen, Kanzler, Ministerpräsidentinnen, alle haben diese Macht von Gott, sind von Gott eingesetzt. Denkt man, oh, ist das jetzt ein bisschen unangenehm hier, was in der Bibel steht. Jetzt haben wir hier Männer, also hier vor allem im Römischen Reich, Männer, die, also der Nero wurde übrigens nicht gewählt. Gell? Da gab es keine Wahl im Imperium, im Römischen Imperium, wo jeder seine Stimme abgeben konnte. Gar nicht. Da war vermutlich Gift im Spiel. Und noch ein paar Intrigen. Gell? Und da ist jemand gestorben und so hat es dann irgendwie hingehauen, dass er Imperator wurde, dass er Kaiser wurde. Also er hat sich die Macht nicht sozusagen legitimieren lassen, er hat sie sich genommen. Er hat sie sich einfach genommen, die absolute Macht für sich. Und trotzdem sagt Paulus, er hat sie von Gott bekommen. Gott hat es zugelassen, dass er diese Macht hat. Und allein deshalb müssen sich ihm alle unterordnen. Und dann geht es weiter, Vers 2, es ist dann die Folge. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Also mich wundert, dass hier keiner schreiend rausrennt. Also das heißt doch, wer sich nicht an die Ordnungen des Staates hält, ich mache mal ein paar Beispiele, Tempo überschreiten, über rote Ampeln fahren, Schwarzarbeit, Steuererklärung frisieren, unehrlich sein, was auch immer. Wer das tut, der legt sich nicht mit dem Staat an, sondern der legt sich mit Gott selbst an. Gott wird dein Feind. Also ich übertreibe es ein bisschen, aber das ist, was da steht. Wer sich nicht an die Ordnungen des Staates hält, macht sich Gott zum Feind, weil Gott zugelassen hat, dass diese Obrigkeit, hier die römische, in unserem Fall die deutsche, ihre Macht von Gott hat. Das muss man erstmal verkraften, was da steht. Und deshalb ist die Konsequenz, haltet euch an die Regeln. Haltet euch an die Ordnung. Und warum? Weil eine schlechte Ordnung ist immer noch besser als keine Ordnung. Und das Ich und das Wir, das gesellschaftliche Wir, steht immer über dem eigenen persönlichen Ich. Und keine Gesellschaft kann funktionieren, wenn es niemand mehr gibt, der das gemeinsame Wir respektiert. Wenn jeder nur an sich denkt und bei sich bleibt, dann geht eine Gesellschaft unter. Und unsere, scheint mir, hat ein bisschen so einen Kurs. Dann geht es weiter. Vers 3. Wer den Staat, denn die... Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du aber ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist und sie wird dich dafür loben. Das ist der Punkt. Gell? Wer ohne Angst leben will, der soll einfach sich an die Regeln halten. Der soll einfach an die Gesetze halten. Gell? Wenn man nie das Handy am Ohr hat, dann ist es kein Problem, wenn ein Polizeiauto neben einem steht, direkt. Nur neulich passiert, ich wollte gerade das Handy rausziehen, da sehe ich es gerade noch, schnell wieder weggelegt. Gell? Das ist hier nicht der Punkt. Man muss immer Angst haben, man muss sich immer fürchten, dass man irgendwie erwischt wird, dass irgendwas eben rausgeht, dass es einen irgendwie wieder einholt. Denn, und das ist dann die Schlussfolgerung im Vers 4, die Aufgabe des Staates, das definiert dann Paulus eben auch, denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes. Warum? Also die hat schon auch einen Auftrag. Es geht hier nicht um Willkürmacht. Es geht hier nicht um reine Macht und nur irgendwie. Das Herrschen hat ein Ziel. Und das Ziel ist, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Was ist der Auftrag an den Staat, der göttliche Auftrag? Zu verhindern, dass es zur Anarchie kommt. Zu verhindern, dass sich die Richtergeschichte wiederholt. Gell? Dass sich die Starken nehmen, was sie sich nehmen wollen von den Schwachen. Die Schwachen zu schützen. Die schützen, die Gutes tun. Das ist die Aufgabe, der Auftrag, der göttliche Auftrag an den Staat und an die Obrigkeit und an jeden Polizisten und Zöllner und Richter. Die zu schützen, die das Gute tun und die das Böse tun, einzusperren oder dafür zu sorgen, dass sie nicht länger die Menschen, die Gutes tun, beeinträchtigen können. Und dann lesen wir weiter im nächsten Vers. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euch euer Gewissen dazu anhält. Und das ist extrem wild. Also es geht nicht darum, dass wir einfach folgen, weil wir folgen müssen, sondern es geht darum, dass wir folgen, uns unterordnen und gehorchen, weil wir es tun wollen, weil es ein Gewissensthema ist, eine Gewissenssache. Mein Gewissen nötigt mich dazu, keine Schwarzarbeit anzunehmen oder durchzuführen. Mein Gewissen nötigt mich dazu, im Straßenverkehr mich gut zu verhalten. Es ist mein Gewissen, es ist eine Haltung und ich halte mich dran. Und ich ordne mich ein und unter auch wenn es keine Sanktionen gibt und auch wenn da kein Blitzer steht und auch wenn es keine Konsequenzen zu befürchten sind. Es geht darum, das in der inneren Haltung zu leben. Und stellen wir uns mal ein Staatswesen vor, das so funktionieren würde, wo alle sich aus einer inneren Haltung an die Gesetze halten würden. Gell? Da bräuchte es keine Sanktionen. Aber wenn es keiner mehr tut, dann werden die Sanktionen immer härter und immer strenger. Und dann erreicht man das Gegenteil von dem, was man will. Dann wird die Freiheit genommen, weil die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich freiwillig fürs Ihr zu entscheiden, sich fürs größere Ganze einzubringen und einzusetzen. Weitere Konsequenz, die kommt dann in Vers 6. Deshalb zahlte er auch Steuern, ganz unangenehmes Thema. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Steuern zahlen. Wer will das schon? Gell? Und wer will denn schon Mehrwertsteuererhöhung? Niemand will das. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Null. Ich habe auch überhaupt gar keine Steuer, habe ich Lust drauf. Aber es gehört dazu, als Staatsbürger, als Mensch in diesem Land. Wenn ich Gott ehren will, dann zahle ich Steuer, ganz einfach. Ist eine Art geistliche Haltung, spirituelle Haltung. Ich zahle die Steuer. Und die Welt geht nicht unter, wenn die Steuern noch höher werden. Es wird nur unbequemer und wir werden ärmer, aber wir werden nicht daran sterben. Und dann als nächste Konsequenz dann, gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Das ist auch sehr aufregend. Gell? Wir leben gerade in einer Zeit, da macht man irgendwelche Eierwitze über Friedrich Merz. Gell? Man tut wirklich schlecht reden über die Politiker, Menschen, die ein Amt haben, die auch eine Verantwortung haben. Keinen Respekt mehr. Keinen Respekt mehr vor der Obrigkeit, vor Menschen mit Verantwortung. Eine Gesellschaft, die keinen Respekt mehr hat vor diesen Ämtern, die kriegt irgendwann entsprechende Politiker, die kriegt irgendwann Menschen, denen das egal ist, ob man dafür Respekt bekommt oder nicht. Das hat keine Zukunft, wenn es uns nicht gelingt, hier wieder respektvoll miteinander umzugehen und respektvoll auch über unsere Obrigkeit zu reden. Christen in dieser Gesellschaft sind diejenigen, die, und jetzt kommt es, Andreas hat es ja schön eingeführt, die Klebstoff sind. Unsere Aufgabe ist es nicht, Sprengstoff zu sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, noch blödere Witze zu machen. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Quertreiber zu sein, die diesen Staat noch vollends ruinieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, Klebstoff zu sein. Und es geht in unserer Haltung los und auch da, wie wir reden, wem wir Respekt geben, wem wir Ehre geben. Darum geht's. Jetzt ist das alles, bisschen wild, vor allem dieses Kapitel 13 im Römerbrief. Ich verstehe das, weil beim Lesen, da zieht sich in mir ein bisschen was zusammen und ich denke, das ist doch auch gefährlich. Das ist doch auch gefährlich. Wenn Christen so sozusagen immer diese obrigkeitstreuen Staatsbürger sind, das kann man ja missbrauchen. Gell? Da kann ja jeder Diktator, mich wundert sowieso, dass es zu einer Christenverfolgung kam. Kaiser Nero, hätte er das gelesen, gell? Kaiser Nero den Römerbrief gelesen, da gäbe es doch gar keinen Grund mehr, die Christen zu verfolgen. Macht doch gar keinen Sinn, die halten sich doch an die Regeln, tun das Gute, das sind doch die Guten in dem Ganzen. Gell? Die fördern doch, die bringen den Staat zusammen. Ich habe übrigens gelesen, dass es auch das Dilemma ist der chinesischen Regierung mit diesen 100 Millionen Christen, die es da gibt. Die sind eigentlich gute Leute, die will man eigentlich als Obrigkeit. Man will Leute, die sich unterordnen, die sich einfügen. Und doch sind sie irgendwie unbequem und doch sind sie irgendwie schwierig für das ganze System. Und als Kirche Lindenwiese sind wir eine sogenannte Täufergemeinde. Also die Täuferbewegung ist in der Reformationszeit entstanden, rund um Zürich. Da gab es die Reformatoren und die haben gesagt, wir müssen die katholische Kirche reformieren, beziehungsweise sogar der Stadtrat von Zürich hat Menschen beauftragt zu sagen, jetzt reicht's mit dem Katholischen, wir gründen jetzt eine eigene Kirche, die reformierte Kirche. Und dann gab es Männer vor allem, aber auch Frauen, die gesagt haben, das ist keine Reformation, was ihr da macht, das ist ein Reformationchen. Wir wollen was Gescheites, wir wollen jetzt wirklich Gemeinde und Gemeinschaft sein, so wie es in der Bibel steht. Und wir wollen wirklich mit Jesus leben und wir möchten uns an die Regeln von Jesus halten und wir möchten richtig leben. Sozusagen, das ist die Täuferbewegung. Und die Täufer, und dazu gehört die Kirche Lindenwiese, haben furchtbare Erfahrungen mit dem Staat gemacht. Die haben erlebt, dass das irgendwie gar nicht stimmt, was Paulus da sagt. Ich habe ein Buch dabei, Andreas, gib's mir mal. Ist der sogenannte Märtyrerspiegel, heißt es. So ein fetter Wäscher. Gell? Und das sind nur Verfolgungsgeschichten der Täufer drin, gell? Bis ins 16. Jahrhundert. Hunderte und tausende Geschichten von Frauen und Männern, die vom Staat dafür getötet wurden, dass sie das Gute getan haben, gell? Dass sie nicht gelogen haben, dass sie nicht gestohlen haben, dass sie keinen Eid geschworen haben, sind alle da drin. Ich habe euch mal eine dabei. Und der Widerspruch, der könnte fast nicht größer sein. Auf der einen Seite sagt ja Paulus, die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Und jetzt haben wir hier einen Michael, ich stehe mal auf die Seite, dann könnt ihr es besser sehen, Wiedemann, gell? So sieht es im Original aus dem Jahr 1538, aus dem Allgäu oder Allgäu. Wir haben es jetzt hier noch für uns leserlich noch. Und da ich nur mal das Rot unterlegte, das ist total bewegend. Er sagt, als ich mit der Welt in Ungerechtigkeit, in Sünden und Bosheit lebte, hat man mich zum Abfall ermahnt. Hat man mich nicht zum Abfall ermahnt, sondern ich bin vor der Welt ein guter Christ gewesen. Also als ich sage es jetzt mal, katholisch war oder evangelisch, gell, bin ein paar Mal im Jahr in die Kirche gegangen, aber sonst habe ich gesoffen und gehurt, habe getan, was ich wollte und alle haben gesagt, du bist ein super Christ, super Staatsbürger. Gell. Aber nun habe ich mich bekehrt und mein Leben gebessert habe. Gell. Jetzt bin ich umgekehrt. Ja, jetzt lebe ich ernsthaft mit Gott. Jetzt halte ich mich an die Regeln von dem, was Jesus sagt. Ich will wirklich mit Jesus leben. Jetzt lebe ich die Liebe, jetzt lebe ich die Vergebung. Jetzt habe ich mich taufen lassen. Und da sagt man mir, dass ich abfallen soll, wiewohl ich mich einmal bekehrt habe und von aller Ungerechtigkeit abgewichen bin. Er stellt fest, ich bin umgekehrt, ich lebe jetzt ganz verbindlich mit Jesus, ich folge diesem liebenden Jesus, dem liebenden Gott nach, ich tue das Gute, ich bin ehrlich, ich lüge nimmer, ich stehle nimmer und jetzt sagt man mir, du musst abfallen, du bist falsch. Und da sagt er, das geht nicht, von diesem Weg weiche ich nicht mehr ab. Und dann das Fazit, als er nun beinahe ein halbes Jahr gefangen gelegen, hat man ihn enthauptet und verbrannt. Das war das Ende von diesem Michael Wiedemann. Das ist die Spannung, gell? Jetzt haben wir diesen Römer 13 und auch, ich verstehe das auch, wir brauchen eine Ordnung. Ohne Ordnung herrscht Chaos und lieber eine schlechte Ordnung als keine Ordnung. Aber gleichzeitig kann sich diese Ordnung, kann sich dieser Staat offensichtlich auch in etwas verwandeln, wo er sich selber untreu wird, gell? Wo er mutiert. Und deshalb haben die Täufer gesagt, man kann Römer 13 und Offenbarung 13 muss man immer zusammenlesen. Das ist dann der nächste Vers. Das ist aus dem Buch der Apokalypse, das letzte Buch über die Offenbarung. Und nach meiner Sicht beschreibt es, sage ich mal, wiederholende Ereignisse. Und etwas, was sich wiederholt in der Weltgeschichte, ist, dass Staaten mutieren, dass Staaten für sich Dinge in Anspruch nehmen und die Obrigkeit Dinge für sich in Anspruch nimmt, die ihr nicht zusteht, dass sie sich selber zu Gott macht oder in einen gottähnlichen Zustand bringt. Und Johannes, der das sieht, beschreibt es, und ich sah ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe, auf jedem Horn trug es eine Krone und auf seine Köpfe waren Herrschertitel geschrieben, die Gott beleidigten. Also das Tier ist ein Bild für diesen übermächtigen Staat. Und dann geht es weiter, dann wird noch beschrieben in 13, Gott ließ zu, dass das Tier mit seinem heiligen Volk Krieg führte und es besiegte. Also diese Macht, diese Staatsmacht oder diese einzelnen Herren und Könige und Herrscher oder Autokraten, wie auch immer sie heißen, gewinnen Macht. Und es bekam Macht über alle Völker und Nationen, über die Menschen aller Sprachen. Alle auf der Erde werden es anbeten. Also es beschreibt gegenwärtige Staaten, aber auch ein Ereignis, das noch in der Zukunft liegt, ein mächtiges, mächtiges Staatsgebilde. Und ich nehme an, ein Christ, der in einem Land lebt, wo er verfolgt wird, wo man den Anführer anbeten muss, so wie es die Juden in Babylon erlebt haben oder später die Römer auch in Rom, der weiß, was dieses Tier ist und der kann das nachempfinden. Und wenn Christen in dieser Situation sind und in solchen Staatsgebilden, dann sind sie nicht länger Klebstoff, sondern dann gilt es, Sprengstoff zu sein. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht gemacht, die das ein bisschen veranschaulicht, worum es geht und wie das zu verstehen ist. Wenn es keinen Staat gibt, keine Ordnungsmacht, gell, dann tut jeder, was er will. Völliges Chaos. Da sind wir Klebstoff, da versuchen wir einzuwirken. wenn der Staat im Sinne von Römer 13, im Sinne der Bibel agiert, eine Ordnungsmacht, die Gutes fördert, dann gilt es, dieses Staatswesen zu unterstützen und dann gilt es, sich unterzuordnen und Steuern zu zahlen, gell, und alles zu tun, was nötig ist. Christen als Klebstoff, Christen als Klebstoff, Menschen, die sich einfügen, die sich unterordnen, die versöhnen und die vermitteln und die in Staaten und nicht an Rand ihrer Existenz, an seiner Existenz treiben. Und da gibt es noch die mutierten Staaten und Herrscher, Einzelpersonen, die Anbetung fordern, die sich absolut setzen, die fordern, dass man Gebote Gottes übertritt, das wäre dieses Tier. Und in diesen Situationen, da sind Christen Sprengstoff, da machen wir nicht mit. Gell? Und da gilt es, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Richtung ist immer, das sind links und rechts die Leitplanken, wir arbeiten immer hin zur Mitte, weil das ist das ideale gesellschaftliche Wir. Da haben alle am allermeisten davon, wenn Staaten so agieren. Da haben alle Bürger am allermeisten davon. Und da können wir als Christen eine gute Rolle spielen in einer Gesellschaft. Und jetzt gibt es wahrscheinlich Diskussionen, ja, wo ist denn unser Staat jetzt? Gell? Wo befindet sich unser Staat jetzt? Ist es so, dass wir eine gute Ordnungsmacht haben? Gilt es, sich einzufügen? Oder mutiert dieses Ding schon? Sind wir hier schon irgendwie grenzwertig unterwegs? Und meine Vorgehensweise zum letzten Teil der Predigt, geht auch nicht mehr ganz so lang, ist, wir schauen an, wo haben Menschen in der Bibel sich dem Staat widersetzt und wäre das analog zu unserer Situation heute ähnlich. Also, wo gab es Ungehorsam gegenüber der Staatsmacht in der Bibel? Und witzigerweise sind die ersten, die der Staatsmacht ungehorsam sind, Hebammen. Gell? Sowieso speziell immer Hebammen und da ganz wild. Wir gehen nach Ägypten zum Pharao und der Pharao befiehlt ja den hebräischen Hebammen da, er befiehlt ihnen, ihr müsst alle männlichen Nachkommen sofort umbringen. Gell? Nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Alle, die Jungs sind, sofort Kopf kürzer machen, oder wie immer man das macht als Hebamme. Der muss weg, weil der Pharao in seinem Narzissmus hat ein bisschen Angst vor diesem kleinen Hebräervolk. Eigentlich völlig zu Recht. Er weiß es nur nicht. Und dann haut er diesen Befehl raus. Und wie handeln die Hebammen? Die Hebammen aber gehorchten Gott. Sie haben gespürt, da liegt ein Konflikt vor. Es liegt ein Konflikt vor zwischen Gott gehorchen und der Obrigkeit gehorchen und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Hier haben wir eine schöne Situation. Also wenn die Staatsmacht, wenn der König, der Herrscher, die Obrigkeit von uns verlangt, Dinge zu tun, die gegen den Willen Gottes sind, dann gilt es, Gott zu gehorchen. Und hier kann man sich an den 10 Geboten orientieren. Also wenn der Staat verlangen würde, dass wir lügen oder stehlen oder töten, dann dürfen wir da nicht mitmachen. Das kommt nicht in Frage. Gell? Aber eine Mehrwertsteuererhöhung, Rentenerhöhung, Kürzung bei Krankenkassenthemen, die sind alle ekelhaft und alle unbequem. Und die werden uns alle ganz mies treffen, aber diese Entscheidungen kommen. Aber die laufen nicht gegen Gott. Wir laufen da nicht gegen Gottes Gebote, wenn wir noch mehr Steuern zahlen. Das ist einfach unangenehm. Da sind wir gefordert, aus meiner Sicht Klebstoff zu sein und nicht Sprengstoff. Und wir haben in unserem Land, und das ist ein abartig schönes Privileg, sogar das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Also wer nicht töten will, wer nicht schießen will für den Staat, für die Allgemeinheit, der muss das nicht tun, steht im Grundgesetz. Von dem her würde ich sagen, leben wir nicht in einem mutierten Staat. Wir gehen weiter nach Babylon, da haben wir nochmal so eine Situation. Mein lieber Namensvetter Daniel, da haut der Gesetz Darius, König, Kaiser, was auch immer, haut dieses seltsame, blöde Gesetz raus, der Darius. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an mich, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Der wird dazu überredet, das ist natürlich schon mal blöd, aber überhaupt an so ein Gesetz zu erlassen, geht es eigentlich noch. Gell? Also da stellt sich natürlich ein Staat absolut. Da stellt sich ein Staat absolut und sagt, okay, alle eure Probleme, alle eure Sorgen, kommt bitte zu mir. Und wer das nicht tut, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Manchmal denke ich, wir sind ein bisschen gefährdet, gell? Bei uns, immer wenn es ein Problem gibt, rufen wir zum Staat. Gell? Oh, Spritpreise sind höher. Die sind ekelhaft. Aber wer soll eigentlich, soll immer der Staat alle unsere Probleme lösen? Ich habe gemeint, Gott ist dafür zuständig. Wir haben Schwierigkeiten, wir haben Herausforderungen. Gell? Wir rufen immer gleich nach dem Staat. Müssen wir nicht, wir können beten. Wir können unsere Herausforderungen gemeinsam lösen. Wir sind selber groß. Der Staat ist dafür da, für Ordnung zu sorgen. Man muss nicht alle unsere Probleme lösen. Dieser Staat hier, der nimmt es sogar für sich in Anspruch und sagt, ihr dürft nur zu mir kommen mit euren Problemen. Und was macht der Daniel, der übrigens hier der zweitmächtigste Mann ist, der Vizepremier oder wie man das nennen will, Vizekönig in diesem Land? Wir können es lesen. Als Daniel von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Der betet. Und zwar so, dass es jeder sieht. Gell? Der stellt sich hin an seinen Palast, an sein öffentliches Fenster und dann kniet er sich hin und alle sehen, okay, Gesetz des Königs, nur der König darf angebetet werden. Der zweite Mann im Staat, was macht er? Kniet hin und sagt allen, ich bete jetzt den wahren, den lebendigen Gott an. Im Wissen, dass er hingerichtet wird und er wird ja dann auch in die Löwengrube geworfen. Also wenn ein Staat absolut ist, wenn ein Staat Anbetung fordert, wenn er unser Herz fordert, unsere Anbetung, dann gilt es da nicht mitzumachen, mit allen Konsequenzen. Und als drittes Beispiel noch, und das tut übrigens ja unser Staat nicht, also wüsste ich mal zumindest nicht, dass irgendjemand hier, unsere Regierenden stellen nicht mal goldene Statuen auf, gibt es ja in anderen Ländern, gell? Passiert alles nicht, wüsste ich nicht. Ich glaube, wir haben hier keinen mutierten Staat und deshalb ist unsere Aufgabe, Klebstoff zu sein. Und zum Schluss noch, ins letzte Beispiel, Apostelgeschichte. Thomas hat letzten Sonntag auch das schon angesprochen, Petrus und Johannes, so die ersten Zeugen von Jesus, von seiner Auferstehung, Pfingstwunder, vor zwei Wochen war Pfingsten, da geht voll ab. Gell? Und die müssen jedem erzählen von Gottes Liebe, die müssen jedem von Jesus erzählen. Und was macht die Staatsmacht? Die sagt, es passt uns nicht, was ihr da tut. Ihr bringt alles durcheinander mit dieser neuen Lehre. Und sie sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber haltet's Maul, über Jesus wird nicht mehr geredet und über diesen Messias. Aber sonst könnt ihr, seid frei, fühlt euch frei, lebt euer Leben, aber an der Stelle müsst ihr das Maul halten. Das ist die einzigste kleine, klitzekleine Einschränkung, die wir für euch haben. Ja. Und was sagen die beiden? Die sagen öffentlich, hier vor diesem Gremium, vor dem Hohen Rat, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können das Maul nicht halten und wir werden es nicht. Und sie sagen auch, an der Stelle müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ein Staatswesen mutiert auch dann, wenn wir nicht mehr über unseren Glauben reden dürfen, wenn wir nicht mehr öffentlich über Jesus reden dürfen und über die Liebe Gottes. Meines Wissens nach passiert auch das nicht in unserem Staat. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung, wir sind Fremdbürger, ja, wir leben auf die kommende Welt zu. Wir sind aber auch Staatsbürger und unsere Aufgabe, unseren Job ist es, Klebstoff zu sein, gell? Dafür zu sorgen, dass in den Zeiten, die vor uns liegen, in den Zeiten, wo sich die Gesellschaft aufspaltet, wo man keinen Respekt mehr hat vor den Oberen und auch nicht voreinander, gell? Wo das Ich immer vor dem Wir steht und in Zeiten, wo kein Geld mehr da ist, wo es schwierig wird, wo Verteilungskämpfe sind, ist unsere Aufgabe, Salz und Licht zu sein, Klebstoff sein, Menschen zusammenzubringen, gell? Dafür zu sorgen, dass dieser Staat irgendwie erhalten bleibt, denn eine schlechte Ordnung ist immer noch besser als keine Ordnung. Das war jetzt viel zum Nachdenken und zum drüber diskutieren, muss man auch nicht jeder zustimmen, aber so sehe ich, das wäre die biblische Perspektive für uns als Christen und ich wünsche uns, dass wir in unserer Region wirklich prägen können, dass wir versöhnen können, dass wir vermitteln können, dass wir dazu beitragen, dass hier die guten Menschen und das Gute wachsen und gedeihen kann. Und dafür wünsche ich uns allen Gottes Segen. Jetzt gehen wir in die Lobpreiszeit.